Europe's alternative. Radio Mannen Demo in Bergen. Dort wird gesagt, Thomas Putensen dürfe in seiner Heimatstadt Greifswald nicht mehr auftreten. Der wiegelt ab. Das dürfe er noch, aber zu der einen oder anderen Gelegenheit nicht. Wann hätte ich dergleichen Abwiegelei mal über die DDR gehört? Was dort keiner sagt: Mich hat der Thomas vor 10, 15 Jahren auftrittsverboten zu seinem Bühnenjubiläum, das er im Stadttheater feierte. Er hatte mich eingeladen, 2, 3 Lieder beizutragen. Ich hatte mich gefreut wie ein Blöder und geübt wie ein Blöder, da mir ja auch damals schon Auftrittsroutine abhanden gekommen war, indem die Besatzer mir die Bühnen des Landes verboten hatten und ich damals schon noch DDR leistungsorientiert war, also als besatzungsausrangierter DDR-Künstler den Ehrgeiz des DDR-Künstlers hatte. Ich will ja die DDR nicht durch mich blamieren. Auch heute nicht. Also damals in Greifswald zum putensischen Bühnenjubiläum. 2, 3 Minuten vor Beginn der Veranstaltung teilte mir der Meister mit: Du trittst nicht auf. Das war's. Nie eine Begründung. Wie da ich vor 2 Jahren bei den Unfreidenkern in Auerstedt niedergebuht und niedergekeift wurde. Und nun erntet auch der Thomas, was er auch mir gesät hat. Jedenfalls teilweise. Dann spielt der Marabu das Putensenlied vom Fischer und Sinfu, womöglich sein schönstes eigenes. Nun protestieren die Mitverbieter und Mitmacher von gestern und vorgestern, die Entsolidarisierer, gegen die Folgen und die miesesten Aussichten für morgen und übermorgen. Aber die, die sie gestern und vorgestern mitverboten haben, von denen sie sich entsolidarisiert haben, die sie niedergebrüllt haben, werden nicht dazu eingeladen. Typisch. Der Veranstalter will das Kriegsrasseln nicht mehr, bekennt aber nicht, haben zu wollen, womit einzig das zu vermeiden wäre, das Kriegsrasseln, was wir nicht wollen, nämlich die DDR. Auch er, der Mitorganisator und Redner der Demo, bekennt, er sei gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und sei kein Putin-Sympathisant. So inkonsequent muss man schon sein, wenn man heute öffentlich protestiert, meinen die meisten, und schießen sich damit selbst ins Knie. Ich bin Putin-Sympathisant und weiß, der Angriff ging vom Westen aus und die militärischen Handlungen der Russen sind völkerrechtskonform, auch wenn es Völkerrechtsformulierungen gibt, mit denen das Gegenteil pseudo bewiesen werden kann und tagtäglich wird, indem andere Formulierungen unterdrückt werden, die bewirken, dass die Beweisformulierungen, die angegeben werden, ungültig werden. Wie es verboten ist, einem Menschen ein Bein abzuschneiden, aber wenn in dem Bein Knochenkrebs frisst und der nicht zu stoppen ist und der Beinabschneider ein kompetenter Arzt ist, ist das Verbot ungültig. Analog das Angriffskriegsverbot. Und wieder einmal und zur Erinnerung: Aggressor ist nicht der, der das Kriegen offen beginnt, der die Waffen aufnimmt, sondern der, der den anderen zwingt, das zu tun, falls ein äußerer Zwang wirkt. Und das ist meines Wissens eine deutsche Definition.
Wo der Mittagswind über die Felder streicht und der Blick bis hinter den Horizont reicht, die Möwe steil aus den Wolken fällt, die Frau am Abend die Kartoffeln abhält. Wo der Fischer sich über die Wellen quält und im Winter gerne viel von früher erzählt. Für ein Apfel und ein Ei, das Fischen liebt, der Kneipe am Hafen noch ne Runde ausgibt. Da ist ein Stück weit Frieden und die Seeluft tut gut. Man spürt den Kummer weg, macht sich für morgen Mut. Denn dann fährt er wieder raus und glaubt fest daran, dass der Kahn richtig voll ist, wenn er zurückkommt, dann. Die Luft ist klar und manchmal auch nicht. Und der Fischer ruft zu seiner Frau, ich liebe dich. Dann geht er hin zum Kutter mit den Wimpeln dran. Sie flüstert leis, komm gut wieder an. Ja, damals war er mal ein Löwe mit mächtiger Mähne. Heute hängt ihm recht mager an der Stirn eine Strähne. Sie hatte sich vieles viel schöner vorgestellt. Das mit dem Fischen und Leben in der nördlichen Welt. Es war von Anfang an klar, hier für immer zu sein. Wasser, Wind und ein Doppelkorn hält die Seele rein. Wo die Grillen zirpen und der Ostwind zischt, bleibt alles beim Alten, bis man die Karten neu mischt. Ja, das Rausfahren muss sein und die Zeit ist knapp. Nur das Ganze drumherum macht sie und ihn längst mürbe und schlapp. Doch bis zur Rente haben sie noch ein paar Jährchen zu warten. Und ihr Geld ist längst verbraucht, was sie für später sich mal ersparten. Plötzlich sagt sie, komm, wir gehen und lassen alles stehen. Ich will den ganzen Stress und Blödsinn einfach nicht mehr sehen. Wir fahren ganz weit weg hin, wo die Pfirsichbäume blühen. Und fangen nochmal an, uns um was Neues zu bemühen. Er kann nicht raus aus seiner Haut und sie will dann nicht mehr rein. Und so plötzlich weg von hier, das kann's doch auch nicht wirklich sein. Einer muss den Job doch machen, meint er und sagt rigoros, jetzt geht's an Bord. Mach die Leinen los. Steht er am Hafen in einem Imbissstand, verkauft Currywurst für die Touristen vom Strand. Manchmal hat er auch richtig frischen Fisch dabei. Der kostet nicht viel und kommt direkt aus Shanghai. Es war von Anfang an klar, hier für immer zu sein. Wasser, Wind und Doppelkorn hält die Seele rein. Wo die Grillen zirpen und der Ostwind zischt, bleibt alles beim Alten, bis man die Karten neu mischt. Hier für immer zu sein. Wasser, Wind und Doppelkorn hält die Seele rein. Wo die Grillen zirpen und der Ostwind zischt, bleibt alles beim Alten, bis man die Karten neu mischt. Bleibt alles beim Alten, bis man die Karten neu mischt.
Dann noch ein Kurzbericht über Buschfunk. Mein uraltbekannter Klaus Koch, der Chef von Sianze, wird gezeigt, darf reden, also für sich klingeln, weil es ein Bericht über die Prenzlauer Berger Rodenbergstraße ist und sein Laden in dieser Straße liegt. Der Klaus war mal FDJ-Kulturarbeiter, als Chef des Studentenclubs Moritzburg Ach nee, war die Bastei, also in Leipzig, nicht in Halle, und hat in den Zeiten der sogenannten Wende einen Vertrieb mit Plattenfirma aufgemacht und Wichtiges geleistet für das Weiterwirken etlicher DDR-Musiker und Sänger und das Zusammentreffen zwischen diesen Musikern und Sängern und dem Publikum, später dann auch für andere. Voraussetzung für sein Interesse und Tun war aber die Toleranz der Besatzer gegenüber den Künstlern und Inhalten ihrer Lieder, also passten alle die Inhalte an die Toleranz der Besatzer an. Wie viele Friedenslieder bis 1990 und wie wenige seither. Wer erinnert sich noch, welche Verwendung das Wort Buschfunk in der DDR hatte und also welche Wirkung Clausens Wahl des Worts als Firmenname hatte? Was der Klaus nicht erzählt, anfangs waren sie zu zweit. In den 1990ern traf ich beide noch des Öfteren, dann trennten sich irgendwie ihre Wege, warum auch immer. Ich weiß es nicht oder nicht mehr. Einige seiner Projekte und Künstler werden in dem Rodenbergstraßenbericht erzählt und vorgezeigt. Wenzel Mensching, Gerhard Schöne, Ostrock Klassik, Axel Prahl und so weiter. Von mir wollte der Klaus und will er nichts wissen. Wir kennen halt den Geschmack der Besatzer. Dann kommt noch das. Er habe sich auf seine alten Tage hoch verschulden müssen, weil ihm nach 35 Jahren die Räume gekündigt wurden. Er musste nun kaufen. Hoffentlich hat er damit wenigstens das Einkommen seiner Tochter gesichert und damit auch das Weitererleben können einiger der DDR-Lieder, die er verlegt und beworben hat. Welch ein tolles Geschäft! 35 Jahre Miete zahlen für Räume, um sie dann kaufen zu müssen. Wenn das keine kapitalistische Misswirtschaft ist, was dann? Wir hätten zu wenig Kapital in Deutschland. Börsenfunk. Die Deindustrialisierung der Brit wird wieder thematisiert. Auch auf RT wird nicht der Zusammenhang hergestellt zwischen der Deindustrialisierung der DDR in den letzten 35 Jahren im Wesentlichen durch die Britler und der jetzigen Deindustrialisierung durch die Amis und auch der Wirtschaftskrieg der Amis seit 1990 ist wieder kein Thema. Also, dass die wirtschaftliche Entwicklung bis 1990 auch und wesentlich eine Funktion der Frontstellung im Rollback-Krieg war, wie ja auch der Aufstieg Japans nach 1945 von den Amis privilegiert war, gerichtet vor allem gegen die Volksrepublik China. Und nun brauchen die Amis die Westdeutschen nicht mehr, jedenfalls nicht als wirtschaftlich erfolgreichen Lockstaat für DDR-Bürger. Auch die 80er Jahre Ausstrahlung auf Polen wird ja nicht mehr gebraucht, da der polnische Staat nun selbst Musterschüler der Amis gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung ist. Und nicht zuletzt, was bedeutet es wohl für die EU, wenn der wirtschaftlich bedeutendste Staat der EU von den Amis wirtschaftlich platt gemacht wird? Der EU, die nicht, wie heutzutage gern falsch erzählt wird, als Friedensprojekt gestartet wurde, sondern als wirtschaftlicher Zusammenschluss, um mit den Amis konkurrieren zu können.
Aus Berlin, der Dichtersänger Jürgen Egger auf Radio Marabu.
Die hübsche kleine ZDF Miriam, die mit den roten Haaren, fragt heute, wie russisch ist Odessa? Als ich Anfang 2013 in Odessa war, erzählte mir die Stadtführerin, Odessa sei die russischste Stadt der Ukraine. Die GEZ-lerin berichtet die Entrussifizierung Odessas kritiklos übrigens. Berichtet wird, in einem Nachtclub, also in einer Diskothek, sei russisch gesungen worden. Der DJ habe ein russisches Lied gespielt. Die Leute haben mitgesungen, ein Singen in Erwartung der Befreiung, wenn ich es recht verstanden habe. Und das ist heutzutage verboten, denn die Ukrainer, die das verbieten, sind ja die freiheitlichsten Slaven der Propaganda überhaupt. Aber das sagt die hübsche Miriam nicht. Selbstverständlich nicht. Radio Marabu. Der Marabu hat ein Faible für Langhaarphilosophie. Es geht bei Precht wieder einmal um die Freiheit. Wie ja meistens bei solchen Leuten. Gleich anfangs der Prechtschen O-Töne werden Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit wieder in eins gesetzt. Das Übliche. Angeblich sei die Meinungsfreiheit garantiert. Die muss eigentlich gar nicht garantiert werden, solange sie uns keine Chips implantieren. Die Begründung, die Precht angibt, ist halbwegs in Ordnung. Precht diktiert, es käme auf die gefühlte Meinungsfreiheit an, nicht auf die tatsächliche. Das ist Blödsinn. Es kommt freilich auch auf die gefühlte an, aber die hat in der Regel recht viel mit der tatsächlichen zu tun. Das übersieht der Langhaar-Philosoph bzw. labert es weg. Das, worum es eigentlich geht bzw. gehen müsste, ist aber die Meinungsäußerungsfreiheit. Artikel 5 Provunk beginnt mit: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Es geht also nicht um die Freiheit, eine Meinung zu haben, sondern um die der Äußerung, die kodifiziert ist. Darum dreht sich ja immer alles, um die Kodifizierung und darum, wie die Realität mit den Kodifizierungen übereinstimmt oder eben auch nicht. Alle Freiheitsverheißungen des Artikel 5 und überhaupt des Grundgesetzes werden dann aber doch im selben Artikel unter Vorbehalt gestellt, sind also nichts wert. Das übliche Orakeln der Westwäldler. Indem sie Ja sagen, sagen sie auch gleichzeitig Nein. Wenn sie einen Vertrag abschließen, haben sie ihn schon gebrochen und nie versehentlich. Die Untertanen kapieren nicht im Mindesten das Lügen der Herrschenden auf den höchsten Abstraktionsebenen und die Manipulationen mittels der Manipulationswörter. Zum Beispiel, da niemand den Freiheitsunterschied erklärt zwischen Keimfreiheit und Religionsfreiheit, kapiert es auch niemand oder fast niemand, ich kapier's ja. Keimfreiheit ist die Freiheit von Keimen. Aber Religionsfreiheit nicht die Freiheit von Religion, sondern die Freiheit der Pfaffen, die Ungläubigen mit immer mehr Religion zu belästigen und zu quälen. Zigtausendfache Knabenschwanzlutschereien, Waffensegnungen und das Täuschungspotenzial mittels der Synonymisierung von Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit ist auf keinen Fall geringer, nur anders. Analog dazu ist die Meinungsfreiheit zunehmend realisiert, indem Millionen von Bewohnern hier gar keine Meinung mehr haben. Analog zur Keimfreiheit. Precht bringt das Beispiel G.D. Vance und zerlegt Vance, wie er sagt. Er kritisiert, dass Vance lediglich schaut, was in der Brit anders sei als in den USA. Dass die Westler gegenüber der DDR genauso verfahren, fällt dem Precht aber nicht ein als Argument. Tatsächlich war traditionell in den USA das Reden freier, insbesondere seit 1945, da die Amis den Westlern vorschrieben, was sie alles nicht sagen und nicht denken durften. Auch das fällt dem Precht wieder nicht ein. Precht sagt: Wir seien ein Volk von Spitzel, egal ob in der DDR oder im Dritten Reich oder sonst wo. Welch ein Denker. Typisch die Gleichsetzung von DDR und Drittem Reich für irgendetwas Negativ-Konkretes. Soweit für heute von mir in Sachen Langhaar-Pseudo-Philosophie.
Berlin, Berlin, was ist mit dir und mir geschehen? Ich hab dir tief ins Herz gesehen.
Auf dem Visagenbuch bringen welche ein Bild des Neubaus von 1987, also zur 700-Jahr-Feier Berlins, zwischen Rathaus und Marstall, das damals ausgestattet war mit der Aufschrift Stadt des Friedens. Diese Aufschrift ist aber auf dem Bild nicht zu sehen. Also erinnere ich an die Aufschrift und schreibe. Mit der feindlichen Besetzung ist die Aufschrift entfernt worden, da die Besatzer wieder in Richtung Krieg marschierten, propagandistisch wie politisch. Ab 1990, wie ab 1933. Und sie wussten es. Eine blonde Hübsche darf erzählen, sie wird porträtiert. Sie ist Baujahr 79 und kann ganz genau erzählen, wie befreiend der sogenannte Prager Frühling 1968 gewesen sei. Und wieder ist das Wahrheitskriterium ihre Hübschheit und dass die im TV gesendet und gelobt wird. Sie erzählt, ihr Vater habe illegal und heimlich als DDR-Wissenschaftler seinen Bruder in Prag getroffen, der kurz vor der Grenzschließung 1961 illegal in die Brit gegangen sei. Dieser Rechtsbruch, also dieses rechtswidrige Treffen, wird nun bejubelt. Wenn DDR-Bürger erwischt wurden, dann war es die böse Stasi, denn die war für dergleichen zuständig und alle Erwischten waren immer unschuldig. Dann werden solche Rechtsbrecher als Opfer der Stasi, der SED, der DDR erzählt, die völlig grundlos von DDR, Stasi, SED verfolgt wurden, als wären solche Kontaktverbote anderswo in der Welt nicht ebenso üblich gewesen, als wäre dieses Verbot aus Jux und Dallerei erlassen worden, als hätte die DDR es nicht nötig gehabt, die wissenschaftlichen Entwicklungen zu schützen vor feindlicher Übernahme, vor Verkauf, vor Verramschung. Die DDR wurde jahrzehntelang geschädigt durch den Verkauf volkseigen erarbeiteter Forschungsergebnisse, also wurde das DDR-Volk geschädigt und die Aufgabe, dies zu verhindern, war nicht nur legitim, sondern zum Besten der DDR-Bürger. Und nicht jeder Wissenschaftler durfte keine Westkontakte gehabt haben, der Vater hätte sich anders entscheiden können und das Kontaktverbot wurde in der Regel finanziell entgolten, weil solche Stellen höher dotiert waren.
Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Eggers Worte auf Marabu. In einer Woche mehr.
Was mögen wir am liebsten?
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Oder lieber...
Oder besser doch.
Hier ist die Sendung, nimm das Lied als Souvenir mit Regina Toss.
Die gepflegte Sendung mit unserer Kollegin Regina Toss am Sonnabend auf unserem Schwestersender DDR 1. Unser Angebot für das reife Publikum.
Heute wird Bundeskanzler Friedrich Merz 70 Jahre alt.
Danke, liebe Svetlana. Und die Tagesschau berichtet von Entfremdung. Entfremdung zwischen Friedrich Merz und der Jungen Union. Diese sei lange eine Machtbasis seiner gewesen. Sein Herz für die Jugend zeigt sich im Falle der ukrainischen. Wieder berichtet die Tagesschau. Merz fordert, Selenskyj soll die Ausreise junger Ukrainer verhindern. Im März kommen zu viele aus der Ukraine nach Deutschland.
Aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.
Fallen sollen sie in ihrer Heimat. Von Kämpfen kann man wohl kaum noch sprechen. Ein unfassbarer Zynismus angesichts der vielen Menschen, die aus aller Herren Länder zu uns geschafft werden. Mehrere Tote werden bei russischen Angriffen auf Kiew gemeldet. Auch Russland meldet Schäden. Neben Kiew, Charkow und Odessa getroffen. Die Tagesschau schreibt, Kharkiv! Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates der Russischen Föderation und Vorsitzende der Partei Einiges Russland, Dmitri Medvedev, meldet, der Ukraine-Konflikt wäre der blutigste Krieg des 21. Jahrhunderts. Viele Ukrainer glauben, dass sich Selenskyj und sein Umfeld an keine Regeln mehr halten. Das berichtet die New York Times. Ein ukrainisches Kriegsverbrechen wird bekannt auf dem Telekilogramm-Kanal des orthodoxen Bistums Golovka und Slavyansk. Ukrainische Drohnen haben einen orthodoxen Priester, seine Frau und eine Familie mit einem 8 Jahre alten Kind getötet, als sie den Versuch unternahmen, auf die russisch kontrollierte Seite der Front im Donbass zu fliehen. Der Militärblogger Juri Podoljaka meldet im Einsatzraum des Verbandes Ost sei die ukrainische Front auf 40 bis 45 Kilometern Breite aufgerissen worden. Der Gegner ziehe sich zurück. Im Raum Prokhorovsk sei die Stadt praktisch gesäubert. Gegenangriffe nördlich würden abgewehrt. Der verbliebene Kessel stehe vor Teilung. Der finnische Verteidigungsminister wirft China massive Finanzhilfe für Russland vor. Es berichtet AFP. Die Nachrichtenagentur gab dem Minister ein Interview. In Weißrussland diskutiert man den Bau eines zweiten Kernkraftwerkes. Es berichtet die Nachrichtenagentur Belta. Alexander Lukaschenko gibt bekannt, Weißrussland gehört zu den 3 europäischen Ländern mit dem niedrigsten Strompreis.
Kurz gesagt, die deutsche Energiewirtschaft ist aus allem ausgestiegen, aber in nichts Neues eingestiegen.
Soweit Karin Kneißl, ehemalige Außenministerin Österreichs. Die Koalition hat sich auf eine Kraftwerksstrategie verständigt. Dunkelflauten sollen gesichert werden. Dunkelflaute? Ist das nicht eine Verschwörungstheorie? Merz verkündet, die Kraftwerksstrategie bedeutet, dass wir kurzfristig Anlagen ausschreiben, mit deren Hilfe rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit unser Stromversorgungssystem stabil gehalten werden kann. Auch in Bayern, wo gerade Kraftwerke in sich zusammensanken.
It's both a pleasure.
Es sieht nach Konzept aus, lassen wir uns überraschen.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke Svetlana, schauen wir in das Land unseres Hegemons. US-Präsident Donald Trump hat sich in der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu Wort gemeldet. Demokratische Kongressabgeordnete veröffentlichten Mails, in denen Epstein andeutet, Trump sei über den Missbrauch minderjähriger Frauen im Bilde gewesen. Trump fordert nun auf seiner Plattform Truth Social Ermittlungen gegen den früheren US-Präsidenten Bill Clinton und andere. O-Ton Trump: Epstein war ein Demokrat und er ist das Problem der Demokraten, nicht das der Republikaner.
It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders. Male and female.
Pete Hegseth hat am Donnerstag selbst ein Schild mit dem Namen Kriegsministerium an das Pentagon-Gebäude geschraubt. Das beschreibt eine offizielle Pressemitteilung. Der Name geht auf die Gründung der USA, die Zeiten von Henry Knox und George Washington zurück. Aber das Hauptziel bestehe jedoch darin, Kriege zu verhindern, Frieden durch Stärke und gesunden Menschenverstand zu schaffen, sowie Abschreckung wiederherzustellen. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte ein Bild von Uschi Glas angeschraubt. Oh, ich glaube, das war geschmacklos. Regie, das schneiden wir nachher.
Ja, wird geschnitten.
Mit der Friedenssicherung, das sehen andere Länder anders. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat zur Einigung für den Frieden in Amerika aufgefordert, berichtet CNN. Er richtete seinen Appell an das Volk und den Präsidenten der USA. Ich zitiere: Keine ungerechten Kriege mehr, kein Libyen mehr, kein Afghanistan mehr. In Afghanistan, das sind die Taliban.
Der marxistisch-leninistische.
Ähnlich unbeliebt, aber danke für die Wortmeldung, liebe Svetlana. In einer seltenen Stellungnahme hat die Konferenz der katholischen Bischöfe der USA am Freitag die Verschärfung der Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump verurteilt und sich für eine sinnvolle Einwanderungsreform ausgesprochen. Es berichtet der ORF.
Wer hat's erfunden?
Die Schweizer.
Die Zölle zwischen der Schweiz und den USA sinken auf 15%. ARD und ZDF berichten, Berlin wäre überrascht von der US-Entscheidung zur Antifa Ost. Diese ist als Terrororganisation eingestuft. Na, passt mal auf, dass ihr nicht auch noch selbst dran seid.
Wer auf ZDF und ARD angewiesen ist, der muss geistig zurückbleiben.
Danke Günther Herd von vor 50 Jahren aus der DDR. Eine Runde Wirtschaft noch: laut Bloomberg schwimmen rund 1 Milliarde Barrel Öl auf Tankschiffen weltweit. China kauft weniger, USA haben Zölle. Die Tagesschau fragt nach dem Ende der deutschen Exportnation. Die Pleitewelle in der deutschen Wirtschaft hält an. Und fast 5,7 Millionen Erwachsene sind überschuldet.
Inflation.
Das Erlebnis. Inflation. Inflation. Und noch eine aus Schweden. Ein Doppeldeckerbus war aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und ist in eine Haltestelle gerast. Mehrere Tote, der Fahrer wurde festgenommen. Oh, was lese ich noch? Filmemacher Hark Boom gestorben. Schade. Guter Mann. Morgen viele Wolken, im Norden Regen. Durchwachsen die kommenden Tage, es wird kälter. Im Bergland zum Teil Schnee, im Norden Sturm.
Marcello, herzlichen Dank. Und schönen Morgen.
Europe's Alternative Music.
Radio Marabu.